Berliner Geschichten aus der Berliner Geschichte. In Ihrem History-Podcast der BZ. Ich begrüße Sie zu einer neuen Folge von Blick zurück, Ihrem History-Podcast der BZ. Mein Name ist Oliver Ohmann und gemeinsam gehen wir wieder auf eine Zeitreise ins alte Berlin. Heute geht es genau 111 Jahre zurück, ins Jahr 1912. Was bewegte Berlin damals? Was schrieb die BZ? Denn die gab's ja schon. War alles anders als heute? Na, wir werden sehen. Wie bekannt einem auch alles vorkommt. Aber nicht zu vergessen, ein frohes neues Jahr 2023, Wahljahr mal wieder, genau wie vor 111 Jahren. Völkerwanderung zur Urne, 12. Januar 1912. Der Aufmarsch der großen Wahlarmee hat begonnen. Etwa 14 Millionen Wähler sind berufen, ihre Stimme abzugeben, und man rechnet darauf, dass rund 12 Millionen diesem Ruf folgen werden. 397 Abgeordnete sind zu wählen, an Auswahl fehlt es nicht. 1428 Kandidaten haben sich zur Wahl gestellt, sodass auf jeden Wahlkreis durchschnittlich fast 4 Mandatsbewerber fallen. Die 1428 Kandidaten verteilen sich auf nicht weniger als 25 Parteien, Gruppen und Grüppchen. Obenan marschiert die Sozialdemokratie, die jeden Wahlkreis mit einem Kandidaten belegt hat. Ihr folgen die Nationalliberalen mit einer just 200 Köpfe starken Bewerberliste. Ja. Alles, was Sie heute hören, sind Originalartikel der BZ am Mittag. Denn tatsächlich, unsere Zeitung gab es damals schon. 1877 gegründet, wir waren also schon viele Jahrzehnte alt. Jetzt wollen Sie natürlich wissen, wie sind die Wahlen ausgegangen. Also einen Tag später, BZ am Mittag.
13. Januar. Bis heute Mittag waren 395 Wahlresultate bekannt. Endgültig gewählt sind 205 Abgeordnete, nämlich 27 Konservative, 5 Reichspartei, 2 wirtschaftliche Vereinigungen, 81 Zentrum, 14 Polen, 4 Nationalliberale, 1 Bund der Landwirte, 64 Sozialdemokraten, 2 Elsässer, 1 elsässisches Zentrum, 1 Lothringer, 1 Däne, 1 Bauernbund, 1 Wilder.
Ja, das war natürlich nicht eine Senatswahl, eine Abgeordnetenhauswahl, sondern das war die Reichstagswahl Anfang Januar 1912. Aber es gab auch noch andere Probleme, die Berlin hatte. Und das hatte nicht unbedingt mit Wahlen zu tun, aber so ein bisschen mit Volksabstimmung. Folgen Sie mir mal nach Rixdorf. Da war nicht immer nur Musik.
Rixdorfs Namensänderung. Gegen den Namen Rixdorf besteht nun einmal eine, wenn auch unbegründete, Voreingenommenheit. Man sollte es nicht für möglich halten, dass Familien, die auf der rechten Seite der Straße Hasenheide oder des Cottbusser Damms Wohnungen mieteten, nach einem Jahr kündigten, weil sie erfahren hatten, dass diese Straßenseiten zu der Vorortgemeinde gehörten und sie unter keinen Umständen den Rixdorfer sein wollten.
Ja, naja. Und was dann folgte, die Umbenennung in Neukölln. Aber so war's. Tja, Berlin 1912. Wie sah unsere Stadt damals eigentlich aus? Vor 111 Jahren. Vor 111 Jahren war Berlin die Hauptstadt des Deutschen Reiches und des Königtums Preußen. Im Hohenzollernschloss residierte seit 1888 Kaiser Wilhelm II., damals 53 Jahre alt. Die Stadtregierung bildete der Magistrat mit 10 besoldeten und 15 unbesoldeten Stadträten. Berlin hatte 2.095.030 Einwohner. Ringsum lagen 27 Vororte, im Großraum lebten 3,5 Millionen Menschen. Das Adressbuch hatte 3.500 Seiten. Es gab in Berlin rund 42.000 Gebäude an 1.074 benannten Straßen und 117 Plätzen. 10.971 Schüler besuchten die 27 Gymnasien. 8.888 Kinder lebten im Waisenhaus. Bei der Polizei waren 870 Bettler und 72.218 Obdachlose registriert. Es gab 3.991 Droschken, 876 Omnibusse, davon 233 motorisiert. Straßenbahnen beförderten pro Jahr 611 Millionen Personen. Die Stadt- und Ringbahn 171 Millionen, die U-Bahn 62 Millionen. Die städtische Sparkasse führte 759.141 Konten. Auf dem Zentralfriedhof wurden 1,2 Millionen Schweine, 500.000 Hammel, 114.000 Rinder, 12.000 Pferde und 11 Esel geschlachtet. Und ja, und eine BZ kostete 5 Pfennig, etwa so viel wie eine Zigarette. Straßenbahnfahrkarte war doppelt so teuer, ein Glas Bier 25 Pfennig, also 5-mal so viel wie eine BZ. Was interessierte unsere Leser, damals wie heute, auch immer? Klatsch. Tja, und für Klatsch war damals auch der Kaiser zuständig.
Vom Hofe. Wie wir aus einer den Berliner Hofkreisen sehr nahestehenden Quelle erfahren, steht die Verlobung der Prinzessin Victoria Luise, der jüngsten Tochter unseres Kaiserpaares, unmittelbar bevor. Man erwartet, dass am Geburtstage des Kaisers die Verlobung der Prinzessin mit dem Großherzog Adolf Friedrich von Mecklenburg-Strelitz proklamiert werden wird. Der Erbgroßherzog Adolf Friedrich ist am 17. Juni 82 geboren, steht also im 30. Lebensjahre, während die Prinzessin in diesem Jahre 20 Jahre alt wird. Der Erbgroßherzog steht als Hauptmann à la Suite des herzoglich-mecklenburgischen Grenadierregiments Nummer 89 und als Rittmeister à la Suite des preußischen 1. Garde-Ulanenregiments.
Tja, das ist ja fast wie bei dem englischen Königshaus. Tja, Hof und Gesellschaft. Das geht aber noch viel weiter. Denn
das literarische Interesse des Kaisers bekundete sich dieser Tage darin, dass er einen ganzen Roman im Familienkreise vorlas. Es handelte sich hierbei um Walter Blöms bekanntes Buch »Das eiserne Jahr«. Die packenden Schilderungen, die Blöhm von dem Aufmarsche der beiden Armeen 1870 sowie von den Gefechten und Schlachtszenen in dem großen Kriege gibt, hatten den Kaiser ungewöhnlich gefesselt.
Außerdem waren natürlich, damals wie heute, Prominente in der Stadt. Wer war der prominenteste Prominente, der 1912 Berlin besuchte? Enrico Caruso, der weltberühmte Tenor.
7. Oktober 1912. Die Leitung des Hotel Bristol teilt die Ankunft Carusos in Berlin in folgender Form mit. Der weltberühmte Tenor Enrico Caruso ist mit Gefolge in Berlin eingetroffen und hat im Hotel Bristol Wohnung genommen. Wie wir hören, befinden sich dabei unter anderem der Zeremonienmeister, Geheimer, Intendanzrat Ledner und der Oberstgewandkämmerer Cameriere Cecianti.
Und dann gab es natürlich 1912 auch Weltnachrichten. Die Weltnachricht Nummer 1, die damals über den Ticker kam, war die folgende.
Zusammenstoß der Titanic mit einem Eisberg. 15. April 1912. Der Dampfer Titanic der White Star Linie ist, wie berichtet wird, am Sonntagabend auf der Fahrt von New York nach Liverpool mit einem Eisberg zusammengestoßen und hat um Hilfe gebeten. Eine halbe Stunde nach dem Zusammenstoß begann das Schiff zu sinken. Die weiblichen Passagiere konnten von den Rettungsbooten aufgenommen werden.
Ja, naja, hier muss man den alten BZ-Kollegen einen kleinen Vorwurf machen. Die Titanic fuhr natürlich nicht von New York nach Liverpool, sondern genau in die andere Richtung. Aber das kommt schon mal vor im Eifer des Gefechts. Am Tag später meldet die BZ am Mittag.
Titanic mit 1500 Menschen untergegangen. 16. April. Die Titanic ist mit 1500 Menschen untergegangen. So lautete die Schreckensbotschaft, die heute Morgen in New York eintraf und die umso furchtbarer wirkte, als wenige Stunden vorher die Meldung Passagiere und Mannschaft gerettet verbreitet worden war. Wir erhielten folgende Kabeltelegramme, die zugleich zeigen, wie man sich bis zuletzt an trügerische Hoffnung geklammert hatte. New York, 16. April. Die Titanic ist um 2.20 Uhr nachts, amerikanische Zeit, untergegangen. New York, 16. April. Wie die White Star-Linie bekannt gibt, meldete der Kapitän der Olympic, die Titanic sei gesunken, nachdem alle Passagiere und Mannschaften von der Virginian aufgenommen worden seien. Die Carpathia bringe mehrere hundert Passagiere nach New York. New York, 16. April. Die White Star-Linie gibt jetzt zu, dass viele Menschen bei dem Schiffbruch der Titanic umgekommen seien.
Ja, das war sicherlich das größte welthistorische Ereignis dieser Zeit. Aber es gab natürlich auch Sachen, die die Berliner bewegten. Zum Beispiel unsittliche Grammophonplatten.
Vor der 11. Strafkammer des Landgerichts I sind heute 13 Fabrikanten und Händler angeklagt, die beschuldigt werden, unsittliche Grammophonplatten hergestellt und verkauft zu haben. Unter den Angeklagten befinden sich die Inhaber der auf diesem Gebiete bekanntesten Firmen. Die Anklage lautete auf Verbreitung unzüchtiger Schriften aus § 184. Auf den Platten befinden sich eine ganze Anzahl bekannter Couplets, beispielsweise Knoll der stramme Grenadier oder die Entstehung des Radetzky-Marsches, wenn der Bräutigam so mit seiner Braut durch die Felder zieht und so weiter. Zu der Verhandlung sind eine ganze Anzahl von Zeugen geladen, zum Teil bekannte Varieté-Sänger. Die Verhandlung findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.
Ja, wir haben gehört, wie der Kaiser seiner Familie einen ganzen Roman vorgelesen hat im Berliner Stadtschloss. Und nun hören wir mal die Originalstimme von Kaiser Wilhelm II.
Seit der Reichsgründung ist es durch 43 Jahre mein und meiner Vorfahren heißes Vergnügen gewesen. Der Welt den Frieden zu erhalten und im Frieden unsere kraftvolle Entwicklung zu fördern.
Tja, so sprach der Kaiser 1914. Und dann gab es schon Krieg. Aber das ist noch 2 Jahre hin zu dieser Zeit. Die Berliner interessierten sich 1912 vor allem auch schon für Film. Aber Film war noch ein sehr junges Medium und sogar ein bisschen umstritten.
Kino ein Kunstwerk? Ist das Kinematographendrama ein Kunstwerk? So lautete die Rundfrage, die die erste internationale Filmzeitung veranstaltete und deren Ergebnis in der jüngsten Nummer des Blattes veröffentlicht wird. Einige der Antworten seien im Folgenden wiedergegeben. Albert Bassermann erklärte kurz und bündig, gute Darstellung eines Kinodramas ist selbstverständlich ein Kunstwerk. Sein Kollege Harry Walden hält natürlich ebenfalls, die Darstellung dramatischer Werke in Kinematographen künstlerisch angefasst und ausgeführt für Kunst. Ebenso Josef Giampietro. Dagegen ist Geheimrat Lauenburg nicht imstande, das Kinematographendrama Kunst zu nennen. Der Kintop ist vielmehr vollkommen angetan, die Theater, in welchen Kunst, wirkliche Kunst geübt wird, zugrunde zu richten.
Also, Kino musste noch ein bisschen üben. Aber das Kino hatte einen Verbündeten, Kaiser Wilhelm II.
Historische Kinoaufnahmen, 16. Oktober 1912. Vor dem Brandenburger Tor und auf dem Pariser Platz fanden heute Vormittag kinematografische Aufnahmen für einen Film Königin Luise statt, Der Kaiser hatte der Deutschen Mutoskop- und Biographgesellschaft zu diesen Aufnahmen die historischen Wagen mit Pferden und passenden Geschirren aus dem Marstall zur Verfügung gestellt. Zwei Schwadronen Kavallerie und eine Kompanie Infanterie in der historischen Tracht waren für die Kinoaufnahme aufmarschiert. Der ganze Vorgang währte etwa eine Stunde. Die Polizei sperrte für kurze Zeit das Brandenburger Tor ab, um die Aufnahmen durch den Wagenverkehr nicht beeinträchtigen zu lassen.
Tja, schade, dass es davon in der BZ keine fotografischen Aufnahmen gab. Denn dieses schöne Geräusch der Kamera, wie wir es heute gewohnt sind, das war damals äußerst kompliziert. Fotografische Aufnahmen in einer Tageszeitung waren sehr teuer und darum auch sehr selten, sehr kompliziert. Das war technisch überhaupt noch nicht ausgereift. Das kam erst nach dem Ersten Weltkrieg, so in den 20er Jahren. Da hieß es dann Schnappschuss, schöne Aufnahme und die Reporter arbeiten als Team. Wie heute im Prinzip, nur eben digital. Nicht nur Film war damals in aller Munde, sondern auch der Zirkus. Es gab ja in Berlin ein riesenhaft großes und berühmtes Zelt und das gehörte dem Zirkus Busch. Da war immer was los.
2. November 1912. Gestern debütierte mit einer Reihe höchst mysteriöser Vorführungen Kapitän Spaulding. Der Mann isst brennende Zigarren, lässt sich weißglühendes Eisen über die Zunge streichen, nimmt geschmolzenes Blei in den Mund und formt mit der Zunge mit dem geschmolzenen Blei Figuren, lässt Pulver auf seiner Hand verbrennen, isst geschmolzenen Siegellack und trinkt brennendes Petroleum. Da er seine Tricks nicht erklärt, so werden wir uns gleichfalls hüten, mit Erklärungen dieser schwer zu deutenden Experimente uns den Mund zu verbrennen. Das Publikum verfolgt die Vorführungen Spauldings mit maßlosem Erstaunen.
Interessierte natürlich die Leser, die Berlinerinnen und Berliner, wie heute, die Krimis, die in der Stadt vor sich gingen. Aber natürlich auch Unglücke. Und da passierte einiges, auch schon vor 111 Jahren.
Zwei Juristen ertrunken. Am Dienstagnachmittag sind zwei junge Berliner Juristen, der Referendar Dr. Georg Heim und der Kandidat Jur Ernst Balke, beim Schlittschuhlaufen auf dem Wannsee ums Leben gekommen.
Tja, das hat der BZ-Leser damals leider nicht mitbekommen. Der junge Jurist, verunglückte Georg Heim, war und wurde später, wenig später, einer der berühmtesten expressionistischen Dichter, Georg Heim. Aber das nur am Rande. Es gab natürlich auch Unglücke von weniger prominenten Persönlichkeiten.
20. Juli 1912. Heute Vormittag fand der Weißbierkutscher Bernhard Koch aus der Fährberliner Straße beim Abladen einer halben Tonne Weißbier den Tod. Koch wollte das Fass in den Keller einer Restauration im Hause Schievelbeiner Straße 48 transportieren. Plötzlich glitt er aus und stürzte die Kellertreppe hinab. Die schwere Tonne rollte über ihn hinweg und verletzte ihn so schwer, dass er auf der Stelle starb.
Ja, aber eigentlich habe ich Ihnen ja Kriminalfälle versprochen. Aber vor dem steht ja immer ein großes Laster. Und 1912 gab es gerade ein neues großes Laster.
Eigener Drahtbericht aus Paris. Während die Polizei noch immer einen scharfen, aber vergeblichen Kampf gegen die Opiumraucherei führen muss, beginnt bereits das Haschischrauchen Anhänger zu finden, die in dem künstlichen Paradiese schwelgen, dass sie sich durch den Genuss dieser orientalischen Hanfart noch sicherer und bequemer verschaffen als durch das Rauchen des Opiums. Der Tempel, in dem gegenwärtig in Paris eine Priesterin der Seligkeiten des Haschisch spendet, befindet sich in einem alten Haus in der engen, schmutzigen Rue Quincampoix, Dort bietet eine alte, wohlbeleibte Dame, die nur unter dem Namen Mademoiselle Kiki bekannt ist, für teures Geld gewissen Eingeweihten Zigaretten und Pillen, die zuerst den heiteren, paradiesischen Rausch bieten, bei längerem Gebrauch aber unweigerlich den Raucher zur Verrücktheit und zum Blödsinn führen.
Ja, aber es gab natürlich auch das, was es heute auch noch gibt. Organisierte Kriminalität.
Buchmacherzentrale ausgehoben. Die Berliner Kriminalpolizei hat wieder eine Buchmacherzentrale ausgehoben, die sich in einer Konditorei am Hackeschen Markte etabliert hat. Als Kriminalkommissar Werner mit Wachtmeister Sandke und mehreren Beamten in das verschlossene Lokal eindrang, war die Zentrale gerade in vollem Betrieb und 15 Angestellte anwesend. Die Buchmacherzentrale hat in Berlin sehr viele Annahmestellen.
Aber natürlich wurden auch die kleinen Straftaten in der BZ am Mittag erwähnt. Man musste sich ja nicht gleich auf die Straße kleben.
Denkmalfrevel im Tiergarten. Das Wagner-Denkmal in der Tiergartenstraße ist in unerhörter Weise verstümmelt worden. Die an der Vorderseite aufrecht sitzende Figur Wolfram von Eschenbachs trägt im linken Arm eine Harfe. Aus dieser Harfe sind mehrere Saiten, die durch Metallstäbe angedeutet wurden, gewaltsam herausgebrochen worden. Die vandalische Rohheit, die sich in letzter Zeit häufig gegen unsere Denkmäler richtet, kann gar nicht genug geahndet werden.
Ja, das waren Straftaten, aber es gab natürlich auch unglückliche Menschen oder Menschen, die ins Unglück stürzten.
15. Februar 1912. Gestern Abend stürzte sich am Hallischen Ufer der Postbeamte August Lindner in den Landwehrkanal. Er wurde sofort herausgezogen. Wiederbelebungsversuche blieben jedoch erfolglos. Die Leiche wurde nach dem Schauhaus gebracht. Über das Motiv zur Tat verlautet, dass Lindner, der am Postamt des Anhalter Bahnhofs als Postschaffner beschäftigt war, sich wiederholt Unterschlagungen zu Schulden kommen ließ. So soll er in der Nacht vom Mittwoch zum Donnerstag dabei ertappt worden sein, als er die Summe von 30 Mark entwendete. Lindner ergriff hieraus die Flucht und verübte Selbstmord.
Ja, aber es kann auch anders kommen. Ein glücklicher Selbstmörder.
21. November 1912. Gestern Morgen warf sich der 16-jährige Schreiberlehrling Willi Krause aus Lichtenberg auf dem Bahnhof Alexanderplatz in selbstmörderischer Absicht vor einen Stadtbahnzug. Der junge Mann fiel dabei so glücklich zwischen die Schienen, dass der Zug über ihn hinwegging, ohne ihn zu verletzen. Er wurde von Bahnbeamten in Empfang genommen und der Polizei übergeben, die ihn den Eltern zuführte.
Ja, jetzt mal was anderes. Wie arbeitete die BZ eigentlich damals? Die BZ saß an der Kochstraße. Das ist gar nicht so weit entfernt vom Axel-Springer-Gebäude, wo ich heute für Sie sitze und Ihnen das vorlese. Aber die Arbeit war doch schon etwas anders. 1912 erschien die Berliner Zeitung, das ist ja BZ, eine Abkürzung, im 36. Jahrgang. Seit 1904 als BZ am Mittag, ab 13 Uhr im Straßenverkauf. Die Redaktion der ersten deutschen Boulevardzeitung befand sich in der Kochstraße 22 bis 25. Diese ganzen Gebäude wurden im Krieg zerstört, brannten aus. Die Zeitung war politisch unabhängig. Es herrschte der innovativste Verlegergeist seiner Zeit, der von Ulstein. Die Einzelnummer mit 16 bis 20 Seiten pro Tag kostete 5 Pfennig. Das Monatsabo in Berlin Freihaus 1 Mark. Tja, und bevor sich damals die Kollegen an den Schreibtisch setzten und auf ihrer Maschine tippten, wurden natürlich erstmal, wenn man in die Redaktion kam, wie das so üblich ist, denke ich mal, hat man sich damals erstmal eine Zigarre angesteckt oder eine moderne amerikanische Zigarette. Dann wurde erstmal zum Eisschrank gegangen, ein bisschen rumgemault und dann wurde der Öffner gesucht, wie ich jetzt hier. Ah, da liegt da, Moment. Mal sich Pulle Bier. So. Und dann konnte man langsam, aber sicher vielleicht irgendwann mal mit der Arbeit beginnen. Bevor der Schriftleiter irgendwie noch einen Anruf kriegte.
Ja, ihr BZ am Mittag, Sie sprechen mit dem Schriftleiter.
Ja, dann konnte man irgendwann seinen Block, den man mit seinem Bleistift hier so irgendwie mal aufgezeichnet hatte, kurz anspitzen. Und dann konnte man hier ein Blatt einlegen in seine Schreibmaschine. Das ist eine alte, habe ich mal eine dabei. So, Blatt eingelegt, Matrize. Und dann geht's los. Was steht heute auf dem Zettel? Ah, die Sache mit dem modernen Baby. Habe ich mir Notizen gemacht? Nee, haben sich die Kollegen Notizen gemacht und das ging dann irgendwie so. Moment.
Modernes Baby. 23. Januar. So, ah, Dings. Warte mal, neue Zeile. Das moderne Verkehrsmittel, das Auto, hat sich ein junger Erdenbürger als neueste Geburtsstätte erkoren. Als seine Eltern sich von Grunewald, Halensee in der Autodroschke nach der Frauenklinik in der Ziegelstraße begeben wollten, wo die Geburt stattfinden sollte, wollte der Sprössling nicht länger warten mit seinem Eintritt ins Leben. Während der Fahrt auf dem Kurfürstendamm war das Kind zur Stelle.
Tja, modernes Baby. Kann man nicht meckern. Apropos moderne Verkehrsmittel, damals wie heute, immer ein Thema.
Zugverbindung verkürzt. Die Zugverbindung Berlin-Triest auf der Tauernbahn wird vom Sommer an eine Verkürzung 1 Stunde 25 Minuten erfahren. Der Schnellzug vom Anhalter Bahnhof wird nicht mehr um 6.45 Uhr abends, sondern um 8.10 Uhr abgehen und in Triest, wie bisher, um 7.25 Uhr ankommen.
Poh! Eine Stunde und 30 Minuten kürzer. Muss man aber mal nachmachen heutzutage. Genauso wie diese tierischen Geschichten, die immer wieder in der BZ waren.
Affenjagd in Friedrichshain, 11. Juli 1912. Bei dem Umzug einer zoologischen Handlung gelang es heute Vormittag einem ziemlich großen Affen unbeachtet seinen Käfig, der schon auf dem Rollwagen stand, zu öffnen und auszurücken. Der nahe Friedrichshain mit seinem schönen Baumbestand war das Ziel der Affensehnsucht. Erst versuchte man mit langen Leitern dem Affen näher zu kommen, aber mit dessen Kletterkünsten konnten selbst die geschicktesten Feuerwehrmänner nicht rivalisieren. Auch als man daran ging, ihn durch Wasserspritzen zur Aufgabe seines luftigen Standpunktes zu bewegen, hatte man keinen Erfolg. Der Affe ließ sich ganz ruhig abduschen. Bei der Hitze schien ihm sogar das Bad von oben in der Baumkrone ebenso viel Vergnügen zu bereiten wie dem Publikum die ganze Rettungsaktion. Die Feuerwehr war über eine Stunde lang tätig. Das Publikum amüsierte sich den ganzen Vormittag über. Der Affe, der noch immer in Freiheit ist, freut sich wie ein Affe.
Ja, Tiere in Berlin. Gab ja damals noch nicht so viele Autos, aber immer noch Pferde, die Droschken zogen und Eisenbahnen zogen und arbeiten und schuften mussten. Und manchmal auch verunglückten.
Am Nordhafen ereignete sich heute Vormittag ein eigenartiger Unfall. Ein mit Sand schwer beladener Wagen geriet ins Rutschen und fiel mit seinen zwei Pferden ins Wasser. Man musste die Feuerwehr herbeiholen, der es mit vieler Mühe gelang, die Pferde aus dem Wasser zu retten.
Naja, haben wenigstens überlebt. Und was man damals auch noch machen konnte, wir erinnern uns, in der BZ war ja, ging ja überhaupt wahrscheinlich gar nichts hier ohne Zigaretten und Zigarren. Ganz modern damals.
Rauchverbot. In nächster Zeit ist der Erlass einer polizeilichen Verordnung zu erwarten, mit der in den Wagen aller Hoch- und Untergrundbahnen das Rauchen verboten wird. Die Verkehrsabteilung des Berliner Polizeipräsidenten hat sich überzeugt, dass das neu eingeführte Rauchverbot bei der Gesellschaft für Hoch- und Untergrundbahnen zur Beschleunigung des Verkehrs führt.
Ah, siehe da, wenn wir nicht mehr rauchen, fahren die Bahnen schneller. Ja, und der Polizeipräsident, der war sogar der Meinung, dass man, wenn man Straßenbahnen oder Busse rot anstreicht, sie weniger Lärm machen.
Die neuen knallroten Autobusse laufen im Gegensatz zu allen übrigen Typen ganz geräuschlos. Der Polizeipräsident trägt sich deshalb, dem Vernehmen nach, mit der Absicht zu verfügen, dass die anderen alten Autobusse gleichfalls knallrot anzustreichen sind.
Ja, das kann ja eigentlich nur ein Aprilscherz gewesen sein, war es aber nicht, erschien am 2. Dezember 1912 in der BZ. Und wie war überhaupt das Wetter? Wir haben noch gar nicht vom Wetter gesprochen.
Die Berliner trauten ihren Augen nicht, als sie heute früh Dächer, Fenstersimse, Wagen und Rasenflächen mit einer dichten weißen Decke verhüllt sahen. Die Waggons der Stadt- und Vorortbahnen sahen verschneit aus, wie nur je im Winter. Und wenn auch auf dem Straßenpflaster nur noch ein grauer Matsch an die nächtliche Sturm- und Schnee-Episode erinnerte, in den Vororten war die Winterlandschaft täuschend echt. Und unter der schneeigen Hülle schien das junge Grün der Vegetation völlig verschwunden.
Ja, da bin ich ein bisschen stottern geraten. So poetisch konnten meine Kollegen vor 111 Jahren über das Wetter schreiben. Apropos poetisch.
Bombblätter. Extra Züge sich bewegend hin zu Werder, Tschö Berlin, Mutter, nee, sich bloß die Gegend und die Felder allens grün. Ankunft Werder, nee, die Hitze. Kirschenbäume schwitzen hart, nischt wie Menschen, faule Witze. Werder wimmelt allen schwarz.
Ein gewisser Till dichtete das in der BZ am Mittag, 1912. Und wo ging man dann, außer in Werder, beim Wein zur Abkühlung? Na klar.
14. Mai 1912. Am 15. des Monats wird das Freibad Wannsee sich seinen Besuchern in einem neuen Gewand präsentieren. Der Strand ist um etwa 80 Meter, die nach Beelitzhof zu gewonnen wurden, vergrößert worden. Die Zahl der Holzhallen wurde um 2 vermehrt. Ein weiterer Vorteil für die Badegäste besteht darin, dass jetzt die Hallen mit einem Lattenrost versehen worden sind, durch den die Badenden vor dem Sand geschützt sind.
Und am Ende? Spart. Was denn sonst? War immer wichtig in der BZ. BZ am Mittag, ohne Sport undenkbar. Heute BZ ohne Sport sowieso undenkbar. Aber Sport war damals nicht immer Fußball.
Sonntag in Johannisthal. Das schöne Wetter verlockte gestern eine Anzahl Flieger zu einem Bruch der Sonntagsruhe. Am Nachmittag hatten die Piloten Rosenstein, Rumplertaube und Fokker, der seinen selbst konstruierten, automatisch stabilen Eindecker steuerte, einen regelrechten Passagierbetrieb eingerichtet. Sie machten eine ganze Reihe von Aufstiegen, bei denen sie sich auch mehrere Damen mit in die Lüfte führten.
Tja, das war das eine, aber dann gab es ja noch was anderes.
Gerüchte um 6-Tage-Rennen, 20. Januar. Die Sportpalast-Betriebsaktiengesellschaft bittet uns mitzuteilen, dass umlaufende Gerüchte auf Unwahrheit beruhen, wonach an dem Zustandekommen des von ihr zu veranstaltenden 6-Tage-Rennens Zweifel beständen. Die Gesellschaft erklärt ausdrücklich, dass das von ihr zum 1. bis 7. Februar des Jahres ausgeschriebene 6-Tage-Rennen, zu welchem 16 Mannschaften schon durch abgeschlossene Verträge verpflichtet sind, vollständig gesichert ist.
Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, die damals sogar 2 6-Tage-Rennen in einem Jahr abgehalten. Naja, Fußball spielte natürlich auch eine Rolle, ist ja klar. Aber die Mannschaften hießen anders.
Beginn der Fußballsaison. 24. August 1912. Morgen gibt es ein ziemlich reichhaltiges Programm im Fußballsport in Berlin. Das wichtigste Spiel ist das Zusammentreffen des deutschen Meisters Holstein Kiel mit dem Berliner Meister Preußen auf dem BSC-Platz am Kurfürstendamm. Es treffen sich hier 2 alte Rivalen, die immer nur mit knappen Resultaten jeweils siegreich blieben und zuletzt im Frühjahr zusammentrafen, wo Holstein 2-mal knapp mit 2:1 und 1:0 siegreich bleiben konnte. Minerva hat auf seinem Platz am Königsdamm Halle 96 zu Gast. Als dritter Gast weilt Eimsbüttel TB in Berlins Mauern und spielt 4 Uhr auf dem neuen Alemannia-Platz in Reinickendorf-Feldner Straße. Weitere Spiele: Hertha gegen Corso zur Eröffnung des neuen Corso-Platzes, Germania gegen Weißensee auf dem Weißenseer Sportplatz, Tasmania gegen Wacker Tegel auf dem neuen Wackerplatz in Reinickendorf-West.
Was ist denn heute eine gute Begegnung? Naja, vielleicht Hertha gegen Leipzig? Mal gucken. Vor 111 Jahren.
Hertha hatte die Pause genutzt, um vor 1000 Zuschauern ihre Kräfte mit dem Leipziger Ballspielclub zu messen. Einer guten Mannschaft, die nur an Überkombination leidet, um Erfolge erzielen zu können. Hertha hatte für Schreiber, Dinus und Lazarovic neue Spieler ausgeprobt, auch spielte Rutscher, der nach 10 Minuten wieder austrat. Das Spiel war eigentlich wenig interessant und schon nach 3 Minuten erzielte Siebert durch einen Kopfstoß das erste Tor für Hertha, dem Horn bis zur Pause das zweite hinzufügte. Auch nach der Pause war Hertha besser und Vogt schoss das dritte Tor. Hertha siegte mit 3-0.
Ja, dieser Vogt, das war, wenn ich recht unterrichtet bin, das war Rieke Vogt. Der ist dann im Ersten Weltkrieg gestorben, 2 Jahre später. Und dann, 1912, Sie denken, Baseball ist modern, denkste.
BZ am Mittag, 26. Juni 1912. Das amerikanische Nationalspiel Baseball wird Sonnabendnachmittag 3 Uhr auf dem Sportplatz des Berliner Sportclubs am Kurfürstendamm, Cicero-Straße, von erstklassigen Spielern vorgeführt werden. Baseball ist schon öfter in Deutschland gespielt worden, wurde aber nie zuvor von guten Mannschaften ausgetragen. Das Spiel Sonnabend geht um einen Wanderpokal, um den alljährlich unter hiesigen Amerikanern gestritten wird.
Ja, heute diskutieren wir alle über Fahrräder. Also, vor 111 Jahren spielten die Rollschuhläufer offensichtlich eine größere Rolle.
Rollschuhlaufen in Charlottenburg. Die Klagen gegen das Rollschuhlaufen auf den Straßen, die in Berlin seinerzeit zum Einschreiten der polizeilichen Behörden führten, haben jetzt auch das Charlottenburger Polizeipräsidium zu durchgreifenden Maßnahmen veranlasst. Nach der neuen Verordnung, die am heutigen Tage in Kraft tritt, wird das Rollschuhlaufen auf allen öffentlichen Straßen und Plätzen stets nur in gerader Linie, hart rechts an der Bordschwelle und mit einer Höchstgeschwindigkeit, die einem trabenden Gespanne gleichkommt, das ist also ungefähr 15 Kilometer in der Stunde, erlaubt. Verboten ist das Rollschuhlaufen auf den Bürgersteigen sowie zwischen den Schienen der Straßenbahnen, mit Ausnahme des Kreuzens in Querrichtung. Ferner sämtliches Kunstlaufen, Laufen in Ketten, Wettlaufen mit anderen Rollern, mit Radfahrern, Fuhrwerken, das Anhängen an Fahrzeuge und anderes mehr. Verboten ist ferner auch die Benutzung der öffentlichen Straßen und Plätze zum Erlernen des Rollschuhlaufens.
Ja, und zum Schluss, es ist Winter, wir reden über Energiesparen, wir reden über alternative Energien. Manche heizen elektrisch, das ist teuer. Wie war das 1912?
Die elektrische Heizung. Die Verwendung elektrischer Heizkörper hat trotz der verhältnismäßig noch recht hohen Stromkosten einen bedeutenden Aufschwung genommen. Und besonders als Übergangsheizung hat dieses System eine große Beliebtheit erlangt. Neben den kleinen reizenden Öfen mit leuchtenden Heizkörpern sind auch die mannigfachen elektrischen Fußwärmer in Gestalt von Teppichen und Fußbänken in Aufnahme gekommen.
Ja, soweit. Berlin vor 111 Jahren. Ich finde, so anders war die Stadt gar nicht. Sie war aufregend, sie war schnell. Sie hat sich verändert und die BZ hat darüber geschrieben. Bis zum nächsten Mal. Ihr Oliver Ohmann von der BZ.